Große Versprechen, dicke Investitionen und dann kommt die Politik dazwischen. Windparks, Solarfabriken oder neue Batteriewerke in den USA stehen plötzlich still, weil Fördergelder wackeln oder neue Gesetze alles durcheinander werfen. Sind die USA für Investoren also noch ein Traumland oder inzwischen eher ein Minenfeld? Das bespreche ich jetzt im Finance Fight Club mit Volker Schilling von Greif Capital Management und Stefan Risse von Arcatis Investment. Schönen guten Tag, Herr Risse. Schönen guten Tag, Herr Schilling.
Hallo.
Herr Risse, den Ball mal zu Ihnen. Welche Stimmung nehmen Sie gerade bei Unternehmen in den USA wahr? Herrscht da noch Aufbruchsstimmung oder ist das eher Nervosität wegen der Politik?
Also vor allem große Verunsicherung bei Unternehmen, die außerhalb der USA sitzen. Sie haben ja das Thema Windparks angesprochen oder Solarparks. Wir haben die Firma Orsted, die einen Windpark hat, der fast fertiggestellt ist und wo Trump jetzt gesagt hat, das Ding geht nicht in Betrieb. Das sind ja all die Dinge, die auch gefördert worden sind durch den Inflation Reduction Act, der unter Joe Biden eingeführt worden ist. Und das alles hat jetzt keine Gültigkeit mehr. Und sowas ist natürlich absolut ungut, wenn ich mich nicht mehr darauf verlassen kann, dass ein Land zu seinen Zusagen steht. Und vor allem ist es auch so absolut idiotisch. Trump hat ja den Leuten versprochen, dass die Strompreise sinken. Die sind auch in Amerika gestiegen. Sie sind nicht so hoch wie bei uns, das wissen wir. Aber sie sind auch dort gestiegen und hat gesagt, den Strompreis halbieren wir. Das können wir ganz leicht machen. Tatsächlich erreicht der Strompreis ständig neue Rekordhöhen in den USA. Also der Strompreis für Verbraucher. Warum? Weil eben die Erneuerbaren abgeschaltet oder nicht weiter zugeschaltet werden, die deutlich effizienter und günstiger Energie produzieren als die alten Kohlekraftwerke, die das jetzt übernehmen müssen. Also es ist auch dumm aus Trumps Sicht, aber es ist für Investoren natürlich eine große Verunsicherung. Klar, was die Zölle betrifft, ist es möglicherweise sinnvoll. Audi denkt ja darüber nach, in den USA zu fertigen. Aber ich weiß ja nicht, was morgen ist. Bei Donald Trump weiß ich nicht, ob er nicht irgendwann sagt, wir wollen gar keine deutschen Autos hier mehr haben. Und dann bin ich auch getroffen. Diese Politik ist nicht verlässlich. Und damit ist die USA als Investitionsstandort schwierig geworden.
Und der Ball zu Ihnen, Herr Schilling, sind die USA als Investitionsstandort nicht mehr verlässlich oder vielleicht sogar gefährlich und teuer?
Ich bin völlig anderer Meinung, vor allen Dingen auch deshalb, weil man nicht am größten Markt der Welt einfach vorbei arbeiten kann. Das ist ja geradezu utopisch. Und ich finde, dass Stefan Risse hier einen ganz typischen Fehler macht. Er schließt nämlich vom Besonderen aufs Allgemeine. Er pickt ein Beispiel heraus, um zu sagen, der ganze Markt tauge nicht mehr, um da zu investieren. Wenn das gelten würde, würden wir in jedem Land etwas finden, wo die Rahmenbedingungen sich vielleicht verändert haben aus steuerlicher oder zulassungsrechtlicher Natur oder weil eben eine gewisse Branche plötzlich doch nicht mehr angesagt oder gefördert wird. Was ist denn die Alternative? Die Verlässlichkeit Europas in solchen Dingen oder die politische Stabilität in China, um da zu investieren? Also es ist aus meiner Sicht kein Hinderungsgrund, den größten Markt, insbesondere was das Thema Absatzmarkt betrifft, also Kaufkraft betrifft, was das Thema eben Fertigungstiefe, eben auch Anreize auf monetärer Seite in den USA oder nach wie vor auch Energiekosten, plus die steuerlichen Anreize, die wir sehen. Also es gibt viel, viel, viel mehr Pluspunkte in den USA nach wie vor zu investieren, als sich davon fernzuhalten.
Aber Fehler beim Denken, Herr Risse, das können Sie doch nicht auf sich sitzen lassen.
Also sträfliche Naivität, die der Volker Schilling da walten lässt, denkt er offenbar so kurzfristig wie die ganzen Tech-Milliardäre, die sich da im White House-Dinner wie Schuljungs hingesetzt haben, um sich dann von Donald Trump abfragen zu lassen, wie viel sie denn morgen investieren wollen. Man muss sich einfach klar machen und Volker Schilling hat da immer noch die Naivität in sich von all denen, die möglicherweise eigentlich aus dem bürgerlichen Lager kommen, Trump aber trotzdem gewählt haben, weil sie so gesagt haben, ja komm, der ist mal so gegen diese woke Seite. Das ist hochgradig gefährlich. Das ist genauso gefährlich wie Gerhard Schröder, der eben den Wladimir Putin als lupenreinen Demokraten bezeichnet hat und dann auch die Regierung Merkel, die dann diese Gaslieferverträge mit Russland gemacht hat. Das ist genau die gleiche Naivität, die man hat, wenn man jetzt sagt, ach komm, USA ist doch noch alles besser. Ja, billiges Gas war auch super, bis dann Russland die Ukraine überfallen hat. Das ist gefährlich. Wir sehen doch, also ich meine, wenn man sich anguckt, was jetzt in den USA passiert, da ist doch klar, es es ist auf nichts mehr Verlass. Da werden Late-Night-Shows abgesagt, weil die Leute kritisieren. Da schreibt eine Staatsangestellte nur, Hass erzeugt gegenseitigen Hass und verliert ihren Job. Amerika ist auf dem Weg in die Autokratie. Und wer das nicht sehen will, der ist da, glaube ich, einfach mit Blindheit geschlagen. Das muss ich mal so eindeutig sagen. Deswegen ist es einfach so, ich werde zum Beispiel auch nicht mehr in die USA reisen. Meine Einlassung, auch jetzt schon wieder hier, können doch dazu führen, dass ich da am Flughafen, ich meine, das lässt sich ja nun ganz einfach ermitteln, was ich in den Medien losgelassen habe, dass ich da am Flughafen gezwungen werde, meinen Laptop aufzumachen und die dann mal gucken, was da so alles drinsteht. Und so geht es doch ganz vielen anderen auch. Visa sollen jetzt 100.000 Dollar kosten als Visa. Den Amerikanern werden ja auch die Arbeitskräfte ausgehen. Der will Fertigungsjobs schaffen, für die wir heute in Amerika schon keine Arbeitskräfte haben. Die Industrie hat Labor Shortage. Also Industriearbeiter mit einer gewissen Qualifikation gibt es dort nicht mehr, weil die Deindustrialisierung abgeschlossen ist. Wenn jetzt ausländische Mitarbeiter 100.000 Dollar fürs Visum bezahlen müssen, wird die Rechnung ja nicht aufgehen. Das heißt, selbst wenn ich da investiere, weil ich denke, dann entgehe ich den Zöllen von Trump, finde ich keine Mitarbeiter.
Herr Schilling, die Argumente von Herrn Ritze haben sogar für mich eine gewisse Überzeugungskraft. Bei Ihnen auch?
Ja, vor allem, wenn man sie mit einem wilden Sammelsurium auf, keine Ahnung, erbricht, sozusagen in einem Durcheinander, was alles an Nachteilen da auf einen einbricht. Ich finde, das Thema ist viel zu ernst, dass wir uns darüber so vielleicht auch lustig machen in der Form. Natürlich hat Stefan recht, dass sich Dinge gravierend verändert haben in den USA, dass sich die politische Landschaft sehr verändert hat, dass das Klima sich auch verändert hat. Aber man muss unterscheiden über die Reaktionen, die man darauf hat auf politischer Bühne und auf politischer Ebene. Und man muss unterscheiden auf der unternehmerischen Ebene. Und nach wie vor ist Amerika ein ganz wichtiger A-Handelspartner, insbesondere für den europäischen Markt, ein B-unglaublich wichtiger Absatzmarkt und C natürlich nach wie vor eine Demokratie, die sich zwar gerade vielleicht verändert, aber wir werden es nicht verbessern, wenn wir uns jetzt als Gegenblock verweigern, wenn wir nicht mehr einreisen, wenn wir nicht mehr dort produzieren, wenn wir keinen Handel mehr miteinander führen, wenn wir nicht mehr die Produkte aus den USA bei uns im Regal haben. Das erzeugt doch genau nur das, was womöglich das noch verschärft oder womöglich noch ausweiten würde, was auf dieser politischen Bühne stattfindet. Und wir dürfen nicht vergessen, Amerika ist eine sehr alte Demokratie und es gab immer wieder Veränderungen im Zeitgeist, immer wieder Veränderungen, auch die Präsidenten eingeführt haben, die ganz als entsetzlich galten, was wohl danach kommen wird. Und wir haben gesehen, dass Amerika immer noch eines der wichtigsten Länder ist, wenn es um das Thema Wohlstand und Unternehmen geht. Wir sind noch in einem Land, das Unternehmertum sehr hoch ansetzt. Ich finde es gerade kurios, Stefan, dass du argumentierst, dass es hier so massive Einschränkungen gibt, wo du selbst in einem Rechtsraum lebst, wo wir hier nur noch von Dirigismus und natürlich Vorschriften und Bürokratie eingeengt werden. Und das ist eine völlige Verkennung in der Welt in den USA, die sich vielleicht verändern mag momentan, aber zu dem, was ich als Alternative zur Verfügung habe. Und deswegen wird es natürlich nach wie vor wichtig sein, in so einem Land zu investieren. Und vor einem Jahr oder vor zwei Jahren hast du noch leidenschaftliche Reden gehalten. Wir müssen auch so etwas einführen wie ein Inflation Reduction Act oder ein Chips Act. Oder wir müssen selbst auch hier die Unternehmen zu uns bringen und so weiter. Und jetzt ist das, was dort passiert ist, plötzlich nicht mehr gut. Das kann ich nicht nachvollziehen.
Naja, der Inflation Reduction Act war aber so angesetzt, dass er verlässlich hätte sein können. Es ist eben
genauso verlässlich wie das Thema der Förderung von E-Mobilität in Deutschland, was über Nacht plötzlich abgeschaltet wurde.
Ja, aber Herr Schilling, also Herr Risse beklagt ja mit Sicherheit, bestreitet mit Sicherheit ja auch nicht, dass die USA ein großer Absatzmarkt sind oder ein sehr, sehr wichtiger Absatzmarkt. Aber das, was dort im Augenblick politisch passiert, führt ja zu einer riesigen Unsicherheit, nicht nur im Bereich Solar oder Elektroautos oder Batteriefabriken, zu einer riesigen Unsicherheit bei Investoren. Nehmen Sie das nicht so wahr oder hat das für Sie keine so besonders große Rolle, Herr Schilling?
Nein, wir haben ja das Thema, dass Unsicherheiten in einzelnen Branchen oder in einzelnen Förderungen oder in Verlässlichkeiten immer wieder vorkommen. Ja, geht ein deutsches Unternehmen nach China und baut da ein Werk, bricht ein Shitstorm los und jetzt womöglich auch, weil es in die USA geht, weil einem gerade die Politik dort nicht passt. Das ist doch nicht Aufgabe des Unternehmertums, sozusagen hier moralisch zu urteilen oder zu urteilen, ob es Sinn macht, dass ich das noch verantworten kann, was da passiert. Jetzt wollen wir mal nicht die Ökonomie romantisieren. Es geht hier um das Thema, wo produziere ich meine Ware, wo setze ich meine Ware ab, wo sind die Standortbedingungen gut, wo sitzen meine Kunden, und das sind die originären Treiber für Investitionsentscheidungen. Und ich würde davor hüten, den moralischen Zeigefinger zu heben, da reise ich noch hin, weil mir die Politik nicht passt, oder da produziere ich nicht, weil ich mit dem oder mit der Staatsführung nicht klarkomme. Wenn wir so gehandelt hätten in der Bundesrepublik Deutschland, dann hätten wir wahrscheinlich mit kaum irgendwelchen Ländern dieser Welt in irgendeine Verbindung treten können. Im Gegenteil, wir hatten sogar jahrelang das Dogma Wandel durch Handel, also explizit in diese Länder reinzugehen, um Veränderungen auch herbeizuführen. Und ich würde davon abraten, dass man hier meint, man muss den anderen Ländern und anderen Lebensräumen erklären, wie man sich zu verhalten hat. Das ist nicht Aufgabe des Unternehmertums. Das kann man auf diplomatischer Bühne machen, auf politischer Bühne, aber doch nicht auf der Unternehmensebene.
Aber die nicht
einmischen. Oder wie Gordon Gekko in Wall Street sagte, als viele kennen ja den Film, die älter sind vor allem, da gibt es doch diese Situation, dass der Gordon Gekko, also der Michael Douglas, diese Fluglinie übernehmen kann, wo der Vater von dem Buddy angestellt ist und die einfach auflöst, weil der Buchwert höher ist als die Fluglinie, vor allem wenn man die überdotierte Pensionskasse auflöst, mit dem Ergebnis, dass dann da ganz viele arbeitslos werden. Und dann sagt der Michael Douglas zu Buddy, als er ihm eben diese moralische Frage stellt, es geht nur um die Kohlen. Das ist übersetzt das, was Volker Schilling gerade gesagt hat.
Ja, aber sag mal, die Nicht-Einmischung in die inneren Angelegenheiten, es war ja lange Zeit ja mal auch mal politisches Dogma. Herr Risse, ist das nicht für Sie auch, ich sag mal, durchaus auch heutzutage eine wirtschaftliche Handlungsmaxime, dass man sagt, okay, das politische System ist halt so, wie es ist. Also es steht uns nicht an, uns da einzumischen. Aber wenn die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen dort gut sind, dann sollte man sie nutzen.
Also Volker Schilling hat in einem Punkt recht, man muss sehr fein trennen. Von der Frage, also von den wirtschaftlichen Aspekten einer Investition in den USA und der Frage, habe ich auch als Unternehmer eine Verantwortung, darauf einzuwirken, wie die größte westliche Demokratie sich weiterentwickelt. Wenn ich Unternehmer in Deutschland wäre und Investitionsentscheidungen vor mir hätte, dann würde ich das sehr genau abwägen, ob ich durch meine Investitionen in den USA die Regierung Trump quasi stütze und denen Recht gebe, dass diese Politik, diese Zollpolitik etwas ist, was den USA nützt. Aber das muss ich nicht tun. Ich bin ja auch möglicherweise, wenn ich nur Vorstand einer AG bin, meinen Aktionären verpflichtet, und die kann ich nicht dazu zwingen, meinen Moralvorstellungen entsprechend zu folgen. Also muss ich gucken, was ist wirtschaftlich das Beste für ein Unternehmen. Auch da, und da ist eben dann der große Unterschied zu Volker Schilling und mir, auch da, glaube ich, ist es extrem naiv und kurzfristig, diese Momentaufnahme zu machen und zu sagen, ja gut, ist jetzt ja nur Windkrafträder und Batterien und Solarzellen, das andere ist doch super, das findet der ja klasse. Nochmal, wenn der das Handelsbilanzdefizit nicht wegkriegt, und das ist für ihn essentiell. Ich hatte die Möglichkeit, Mike Pompeo hier in Frankfurt zu hören. Der war bei einem Vortrag, hat dann die Frage gestellt gekriegt, ob man Trump überzeugen könne von einer anderen Meinung. Sagt er, kann man? Problem wäre nur, wenn eine Stunde später jemand kommt, dass der ihn dann wieder von einer anderen Meinung überzeugt. Aber bei zwei Dingen, da wäre Trump unbeirrbar. Und das eine sei die Frage der Migration, dass die gestoppt werden muss und die Leute aus dem Land geworfen werden müssen. Und das zweite, sagte er, that a trade deficit in goods is negative for the USA. Und da könnte der Goldman Sachs-Chef kommen und ihm sagen, hör mal zu, es gibt auch sowas wie Dienstleistungen und in der Leistungsbilanz haben wir nur ein Mini-Defizit, ne, weil die Dienstleistungen sind die großen Tech-Konzerne. Also die Amerika hat einen großen Dienstleistungsüberschuss mit uns, sodass also das Defizit am Ende, die Leistungsbilanz kaum im Defizit ist. Wäre er unbeirrbar, das Handelsbilanzdefizit in Waren muss weg.
Und Herr Schilling, wenn wir nochmal bei dem Beispiel Ørsted bleiben, also wenn ein Investor zu 80% etwas fertigstellt und ihm fährt dann die Politik dazwischen, dann ist das doch, ich sag mal, ein Rahmen, unter dem es doch einfach schwierig ist, zu investieren. Also jetzt nicht nur für Ørsted, sondern auch für andere Investoren. Oder sehen Sie das anders?
Ich habe vorhin schon gesagt, das ist ein Einzelbeispiel und jetzt tun wir so, als wäre das übertragbar auf alle anderen Unternehmen auch. Erstens mal müsste man sich tatsächlich die vertraglichen Regelungen anschauen, was da festgelegt wurde. Es ist ja auch noch nicht ganz klar, ob es da irgendwelche Schadensersatzforderungen, Klagen, sonstige Gerichtssituationen noch gibt im Zusammenhang mit dem Windpark. Es muss ja auch nicht sein, dass es für immer so bleibt, auch noch eine Möglichkeit. Und das Dritte ist, ist doch schön, wenn wir wissen, dass es zu solchen vielleicht etwas schwierigeren Situationen kommen. Dann kann ich mich als Unternehmer, wenn ich meine Verträge jetzt vielleicht erschließe, mir Gedanken machen, welche Klauseln muss ich drin haben, dass mir das vielleicht nicht passiert in dieser Art und Weise. Also ich wäre vorsichtig, von solchen Einzelfällen generell drauf zu schließen, dass plötzlich eine ganze Volkswirtschaft nicht mehr zugänglich sein soll für Unternehmen und schon gar nicht, wo ich sagen würde, die kapitalistischste und unternehmensfreundlichste Volkswirtschaft überhaupt. Deswegen einen Schwenk um 180 Grad hier vorzunehmen, halte ich für völlig falsch. Das hat auch nichts mit Naivität zu tun, sondern das hat mit Realität etwas zu tun.
Ja, so hatte ich ja.
Also mich wundert.
Bitte.
Ja, mich wundert das schon sehr. Wir haben das Thema der amerikanischen Notenbank noch nicht angesprochen. Wie sieht's denn da aus, Volker Schilling? Einfach mal unter fadenscheinigen Gründen jemanden entlassen aus der Notenbank, damit man Zugriff auf die Geldpolitik hat. Und wir werden hier jetzt ja einen Lackmustest bekommen. Die Lisa Cook, um alle Leute ins Boot zu holen, ne? Donald Trump hat aufgrund angeblich falscher Angaben in einem Kreditantrag für ein Haus eine Fed-Gouverneurin entlassen. Jetzt haben Gerichte ihm das zunächst untersagt. Das heißt, sie ist im Amt, sie stammt auch weiter mit ab. Aber er will sie nach wie vor raushaben und untere Instanzen haben diese Kündigung als unwirksam angesehen und jetzt wird das irgendwann wahrscheinlich vor dem Supreme Court landen, nehme ich an. Und bei dem Supreme Court muss man wissen, dass die Mehrheit der Richter mittlerweile von Trump ernannt worden sind. Und wenn das Supreme Court tatsächlich dann diese Kündigung bestätigen sollte, dann ist das ein klarer Hinweis darauf, dass Donald Trump Einfluss hat auf die Rechtsprechung in den USA und zwar auf die höchst richterliche Rechtsprechung. Und dann kann man sich irgendwelche Klauseln in irgendwelchen Verträgen, die man in Zukunft macht, weil man gesehen hat, was bei Ørsted passiert ist und ganz schlau sagt, wir machen Verträge, dass uns das nicht passieren kann. Das kann man sich alles gepflegt in die Haare schmieren, wenn die Judikative nicht mehr unabhängig ist. Mich wundert wirklich diese Naivität, wie man an dieses Thema rangehen kann. Da wird Disney damit gedroht, dass Sendelizenzen entzogen werden. Auch das ist schwer. Auch dagegen kann man gerichtlich vorgehen. Aber wenn die Richter irgendwann, und dann haben wir wirklich Verhältnisse, wie wir das aus der Türkei und Russland kennen, wenn die Richter irgendwann auf Linie von Trump sind, dann ist die USA nicht mehr die Demokratie, die wir kennen. Und das heißt nicht, dass da große demokratische Tradition ist und diese Kraft auch wiederkommen kann. Aber die USA unter Donald Trump sind dann kein verlässlicher Rechtsstaat.
Herr Schilling, den Ball möchte ich Ihnen vor allen Dingen doch mal in Sachen Fed zuspielen. Unabhängig von diesen ganzen anderen lokalen, durchaus besorgniserregenden Ereignissen, die Herr Risse jetzt gerade beschrieben hat. Aber wenn die Fed nicht mehr unabhängig ist und von der Politik nach Gutdünken besetzt wird, das könnte doch dann schwierig werden, auch für Investoren, oder nicht?
Ja, also alle Punkte, die Stefan Risse genannt haben, sind richtig. Und die finden auch gerade statt in den USA. Die Frage ist immer, was wird die Konsequenz daraus sein? Also wird es tatsächlich diesen wirtschaftlichen Niedergang geben, den ich hier aus den Worten von Stefan Risse heraushöre, so nach dem Motto, das wird auch dann das Unternehmertum beschädigen, zerstören oder keine Zuverlässigkeit mehr herbeiführen? Oder wird es dafür sorgen, dass einzelne Themen vielleicht anders betrachtet werden in Zukunft, dass man sich vielleicht anders aufstellen muss, aber dass man wirtschaftlich nach wie vor noch große Freiheiten genießen kann? Die Frage werden wir heute nicht beantworten. Nur wenn wir uns auch als Unternehmen komplett aus diesem Raum zurückziehen, werden wir es mit Sicherheit nicht verbessern. Dann werden die Konzepte noch radikaler, dann werden sie vielleicht noch unvorhersehbarer. Und dass Donald Trump immer gut ist, um neue Themen anzugehen, die bisher völlig absurd erschienen und plötzlich auf seiner Agenda landen, das wissen wir doch alle inzwischen. Und der Markt reagiert auch immer seltener noch auf solche Eskapaden von Donald Trump. Warum? Weil man doch hofft, dass es am Ende nicht so dramatisch ist, wie es auch gerade von einem Stefan Risse dramatisiert wird. Zurück zu Lisa Cook. Den Supreme Court werden wir abwarten müssen. Bis dahin haben wir aber wahrscheinlich auch schon generell einen komplett neuen Notenbankchef. Dass der politisch eingesetzt wurde, war auch in der Vergangenheit schon immer der Fall. Die Frage ist, bleibt die Unabhängigkeit der Notenbank gewahrt? Und das ist ja das, was das Rausklagen oder das Entlassen per Dekret von Lisa Cook in Frage gestellt hat. Man muss sehen, der Markt hat darauf kaum reagiert. Ja, weder auf die Kündigung von Lisa Cook noch, dass die Gerichte in den ersten zwei Instanzen sie wieder zurückgeholt haben in das Gremium der FED-Gouverneure. Wenn das Supreme Court entscheidet, und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, und das ist so eine, sage ich mal, eine politische Entscheidung, wo man eben das, was Stefan Risse gerade erklärt hat, vermuten darf, dass es ein Gefälligkeitsurteil ist, dass man sie dann entfernt aufgrund höchstrichterlicher Instanz, dann, glaube ich, werden die Märkte nicht mehr so locker reagieren. Dann wird das passieren, was wir schon mal gesehen haben, dass auch ein Donald Trump schnell wieder einfangen kann, wenn nämlich an den Kapitalmärkten die USA in eine Schieflage rutschen, weil sie einen enormen Schuldenberg haben, den sie permanent refinanzieren müssen. Und wenn da etwas aus der Schieflage gerät, dann ist auch sofort ein Donald Trump wieder bereit, seine Entscheidungen oder vielleicht seine Einflussnahmen wieder etwas einzufangen. Dass das alles eine ungute Situation ist, das will ich überhaupt nicht absprechen. Dass wir aus unserer Brille heraus damit wohl nicht einverstanden sein können, auch klar. Aber daraus abzuleiten, und das ist das Einzige, was ich hier moniere, daraus abzuleiten, dass wir unsere Beziehung, unsere Geschäftsbeziehung sozusagen aufgeben sollten mit den USA, diese Ableitung halte ich für falsch. Dass die Tatsachen richtig benannt wurden, das ist ja korrekt, aber die Ableitung daraus, die halte ich für völlig falsch.
Herr Risse, plädieren Sie dafür, Geschäftsbeziehungen mit den USA zu beenden?
Nein, es ist ja auch nicht so, dass wir in unseren Fonds alle US-Aktien ausverkauft haben. Wir müssen die Sache auch abwägen. Und da bin ich dann bei Volker Schilling. Man muss die Situation genau beurteilen. Aber wir haben sehr wohl den US-Anteil in den letzten Monaten deutlich reduziert. Im Anleihebereich sind wir fast komplett raus. Wir haben aber eine Palantir in Portfolien drin, natürlich mit dem tollen Ergebnis, dass diese Aktie eben entsprechend abgeliefert hat. Also man muss als Kapitalanleger sicherlich ein bisschen opportun sein. In der Tat ist sehr erstaunlich, wie gelassen die Märkte sind. Ich glaube, dass die Rechnung schon irgendwann mal kommen wird. Und in einem Punkt, aber auch dann Widerspruch, auch das halte ich wieder für naiv. Das ist diese Hoffnung auf den Liz-Truss-Moment, ne? Die ehemalige britische Premierministerin, die ja dann mehr Schulden machen wollte und dann gingen die Zinsen durch die Decke. Nur das Pfund ist nicht der Dollar. Und Trump hat ja jetzt schon erstmal interimsweise jemanden in die Fed schicken können, weil die Frau Kugler, ein anderes Fed-Direktoriumsmitglied, freiwillig rausgegangen ist. Und das ist sein ehemaliger Wirtschaftsberater Moran. Und der hat Folgendes gesagt. Der hat gesagt, wir müssen mit der Fed auch die langfristigen Zinsen kontrollieren. Und wir waren 14 Tage auf Roadshow. Ich habe immer wieder auf die Frage, die mir gestellt wurde in Bezug auf die Konsequenzen für die Anleihemärkte in den USA, wenn das, was in der Fed passiert, so weitergeht, habe ich immer gesagt, nein. Also im Papiergeldsystem ist die Notenbank omnipotent. Das heißt, die Fed kann sagen, langfristige Zinsen wollen wir bei 3%. Das nennt man Zinskurvenkontrolle. Und dann kaufen die alle Anleihen auf ab 3%. Und wenn die Rendite steigt, kaufen sie die Anleihen auf. Dann sind nachher, weiß ich, 70% der US-Staatsanleihen bei der Notenbank. Und die Folge wird dann sein, dass der Dollar an den Kapitalmärkten abstürzt. Das können sie nicht verhindern. Der Markt ist zu groß. Also sie können nicht alle Dollar aufkaufen, um den Dollar zu stützen. Trump will ja einen tieferen Dollar. Und dann hänge ich eben mit meinen Investitionen, wie in diesem Jahr auch schon passiert, mit einem Verlust, den ich allein auf der Währungsseite von vielleicht nochmal 10-20% erleide. Auch das muss man im Hinterkopf haben.
Herr Schilling, ich würde von Ihnen auch gerne abschließend noch wissen, reduzieren sie ähnlich, wie es bei Arcatis der Fall ist, das Gewicht von US-Werten?
Es ist grundsätzlich so, dass die US-Werte ja in fast allen großen Indizes eh schon ein Übergewicht haben aufgrund ihrer Größe und ihrer Marktkapitalisierung. Und deswegen ist es keine Kunst, sich hinzustellen und zu sagen, wir reduzieren unseren USA-Anteil. Der liegt dann halt nur bei 50% in globalen Portfolios statt bei 70% beispielsweise. Man wird nicht, und das sieht man ja auch beim Stefan Risse, wie pragmatisch er dann plötzlich doch wird, zu sagen, naja, wenn wir Geld verdienen können, dann kaufen wir schon noch die US-Aktien. Und das ist genau das, was ich ja am Anfang gesagt habe. Wir müssen uns darauf konzentrieren, was ist unsere Aufgabe als Asset Manager, Geld zu verdienen für unsere Anleger. Was ist Aufgabe eines Unternehmers, sein Unternehmen profitabel zu gestalten. Und das ist das, was wir heute hier verwechseln, dass uns viele Dinge nicht passen, die sich gerade verändern, dass wir das nicht gutheißen können aus unserer Sichtweise. Das mag alles der Fall sein und das will ich auch überhaupt nicht abstreiten. Aber es ist nicht unsere Aufgabe mit unseren Mitteln dafür, für Veränderungen zu sorgen. Dafür gibt es andere Wege. Und es ist ja wunderbar, wenn die Märkte reagieren, weil die Märkte sind ein unmittelbarer Seismograf für solche Dinge. Und der Kapitalmarkt ist unglaublich sensibel in solchen Dingen. Und warum soll es nicht diesen Liz Truss-Moment auch in den USA geben? Und warum soll man nicht auch mal die langfristigen Zinsen kontrollieren können? By the way, was die Notenbank bei Quantitative Easing jahrelang jetzt gemacht hat in der Vergangenheit. Also deswegen ist es überhaupt nichts Neues. Und ich erwehre mich dieser Dramatisierung dieser Situation, weil letztlich ist es momentan kein Drama, auch wenn diese Ansätze alle da sind, die hier beschrieben wurden. Ich will die nicht kleinreden, aber es ist kein Drama, um jetzt nicht mehr unternehmerisch tätig zu werden. Und das war ja die Eingangsfrage unseres heutigen Interviews.
Dann ist das diesmal ein Finance Fight Club gewesen mit durchaus sehr unterschiedlichen Meinungen, auch wenn es Gemeinsamkeiten gibt. Die USA sind auf jeden Fall ein Markt, der zu leidenschaftlichen Diskussionen anregt. So möchte ich das mal zusammenfassen. Vielen Dank an dieser Stelle an Volker Schilling von Greif Capital Management und Stefan Risse von Arcatis Investment. Ich denke mir, wir sollten dieses Thema nochmal zu anderer Zeit weiter diskutieren. Vielen Dank an Sie beide.